You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Episode 340 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. Ja, was sollen wir sagen? Es wäre ein Übertreibung und Untertreibung eigentlich vielmehr, wenn wir sagen, es spitzt sich zu, es war Chaos am Sonntagabend bei West Ham. Wir wollen einen Tag später mit etwas Abstand drüber sprechen, unser 1-0 Auswärtssieg dazu. Wenn wir schaffen, noch ein bisschen Rückblick auf die Champions League, aber der Fokus liegt natürlich auf der Liga. Wir tapsen dem Titel einen Schritt entgegen. Und es gibt einiges und viel zu besprechen. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Guten Abend, grüß dich allerseits.
90 Minuten und die Nachspielzeit genauso holprig wie mein Intro zu dieser Episode.
ja, aber trotzdem mit gutem Erfolg gekrönt. Man muss halt
auf die Puls. Sagen wir mal so, wir sind nach dem Intro jetzt in der Episode angekommen. Wir haben es geschafft.
Wir sind drin, wir leben noch, wir sind noch da. Wer hätte das geglaubt nach gestern Abend?
Es war, weiß ich nicht, also ich habe ja schon sehr, sehr viele Fußballspiele gesehen, auch sehr, 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 sehr viele Arsenal-Spiele und auch viele Spiele, wo ich nicht emotional involviert war. Aber selbst wenn ich nicht emotional involviert gewesen wäre bei dem Spiel, hätte es mich in irgendeiner Form gepackt, glaube ich. Das war zu viel Drama am Ende und dann als beteiligter Fan, egal welche Mannschaft jetzt, ob Arsenal oder West Ham, ich glaube, das ist in der Situation, in der beide Mannschaften waren, das absolute Ultimum, was möglich ist. Ich glaube, da ist nicht viel mehr möglich. Und ja, komischerweise eigentlich war der Fußballgott zumindest auf unserer Seite, beziehungsweise die Umstände waren, wie wir dann noch besprechen, zu Recht so, dass wir mit 3 Punkten dieses Spiel verlassen haben. Ich dachte, wir steigen mal ein. Christian, du müssen wir fairerweise sagen, du hast das Spiel gestern live nicht verfolgt, sondern es war meine glorreiche Aufgabe, dir mitzuteilen, wie es läuft. Ein kurzer Auszug aus den letzten 2 Minuten, beziehungsweise gleich vorher noch Weltklasse-Safe Raya am 1-gegen-1, direkt von dir, ich fasse es alles nicht.
Ihr müsst dazu wissen, ich habe die erste Halbzeit im Spaßbad verbracht. Danach ist mir der Spaß aber vergangen. Aber ja, erzähl weiter.
Genau. Wie lange noch, kommt dann irgendwann die Frage. Und dann schreibe ich erstmal direkt, also man muss dazu wissen, ich schreibe Christian nicht mehr, wenn was ist, sondern so kurze Einschätzung zwischendurch. Kontrollieren ist jetzt ordentlich. Haben wir auch gemacht nach dem Tor, muss man sagen. Habe ich gesagt, 1 Minute regulär ist noch. Und dann 6 Minuten obendrauf. Ich bin fertig. Wo kommen die denn her? Habe ich nicht drauf geantwortet, weil ich es auch nicht wusste. Und dann kommt von mir irgendwann so 3,5 Minuten später nur so ein langes Nein! 1-1. Christian schreibt direkt, es ist zum Kotzen, das war's dann. Ich habe da nur geschrieben, muss eigentlich abgepfiffen werden, ist ein Foul an Raya.
Ja, aber das, aber schwierigerweise hast du das erst gefühlt 4 Minuten danach geschrieben.
Das stimmt nicht.
Während ich gerade dabei war, meiner Tochter die Zähne zu putzen. Also das war alles sehr, sehr unglücklich im Timing.
Anderthalb Minuten nach meinem Post zum 1-1.
Kam mir vor wie 4.
Ja, ja, und man muss aber fairerweise sagen, das hat auch so lange gedauert, ne? Also es war Kuddelmuddel und dann kam irgendwann nach einer Minute oder so die ersten Zeitlupen, die das gezeigt haben, dass Raya an seinen linken Arm gegriffen wurde. Und da habe ich dann schon gedacht, dann kam noch eine bessere, wo ich meinte, okay, gut, das geht eigentlich nicht. Du natürlich relativ nah los, City wird es mit allen Mitteln geschenkt.
aber ich hatte keinerlei Option, auch nur ansatzweise irgendeine andere Quelle anzuzapfen, außer deine Nachrichten. um irgendeinen Input zu diesem Spiel zu bekommen. Aber egal, ja.
Ja, eine Minute später dann nach meiner Meldung Foul an Raya kommt dann Ref geht raus. So, ne, mehr war dann ja auch nicht. Also irgendwann wurde dann eingeblendet VAR-Check und dann dachte ich so, na gut, okay, gut. Und dann wurde aber auch der Check an sich quasi, bis der Schiedsrichter rausgehen durfte, hat ewig gedauert mit unterschiedlichen Perspektiven. Und einige Perspektiven waren noch für die Katz, da konntest du nichts drauf sehen, weil so viele Spieler in dem Knäuel waren. Aber es gab zwei, drei Perspektiven, wo es glasklar war. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, okay, gut, du musst zumindest sich angucken, ne? Naja, dann habe ich ja geschrieben, Ref geht raus. Und zwei Minuten später dann habe ich geschrieben, Foul, kein Tor. Ja, und du dann direkt abpfeifen jetzt. Ne? Und dann weitere anderthalb Minuten später ist gefragt, wie lange eigentlich noch? Dann habe ich gesagt, sind in Minute 101, wir haben Abstoß, 102. Dann habe ich nur noch geschrieben, ja, Fulltime.
Also ich sag mal so, meine Tochter hat noch nie so gut geputzte Zähne gehabt wie derzeit, weil ich habe nicht aufgehört, bis du mir geschrieben hast, was es zu Ende ist. Also ich sag mal so, es wird ja immer behauptet, es wäre leichter, Spiele quasi zu verfolgen, also in der Intensität, wenn man sie selber nicht schaut. Das halte ich seit gestern für eine Lüge. Es ist die pure Qual. Es ist wirklich die pure Qual, wenn du auf einen Ticker guckst, der runterläuft und du denkst einfach nur, jetzt, wo wir noch geführt haben, da waren ja 6 Minuten Nachspielzeit. Ich hatte einfach diesen Live-Ticker auf meinem Handy im Sperrbildschirm und die Zeit läuft und alles gut und hin und her. Und du denkst, es kann ja nicht mehr so lange sein, das muss ja irgendwie funktionieren. Und dann kommt dieser Moment und all das danach, was du gerade beschrieben hast, das zog sich für mich gefühlt irgendwie Ewigkeiten. Ja,
also wie gesagt, 102 Minuten hat das Spiel dann gedauert.
Ja, das Ding ist halt, du in dem Moment, du siehst es nicht, du kannst es nicht, ich konnte es nicht anderweitig irgendwo, konnte ich jetzt keine weiteren zusätzlichen Updates holen, ich konnte mich dann nirgendwo irgendwo drauf zuschalten, was auch immer. Das macht dich total bekloppt, ne? Wirklich. Also das ist irre, wenn du dann einfach nur darauf wartest, dass irgendwas passiert. Das war ja genau vorher auch so. Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie, dass du mir schreibst oder ich irgendwo auf dem Ticker sehe, dass da ein Tor kommt. Ja, das ist.
Stell dir mal vor, ich hätte gewartet, bis der VAR-Check vorbei ist und meinte, West Ham hat eigentlich ein Tor geschossen, ist nach 6 Minuten aber aberkannt worden.
Vielleicht wäre es, ja.
Ja, aber es sah, wie gesagt, aus meiner Sicht im ersten Moment sah es auch nicht danach aus.
Nein, ich hab's ja im Nachgang.
Aber die Proteste waren schnell da, also.
Ja, ich hab's im Nachgang, hab ich's mir auch angeguckt. Und wenn du es dann siehst, dann kannst du diese Timeline, die du gerade auch nochmal so rekapituliert hast, dann kannst du die auch komplett da drüber legen und dann macht das auch alles Sinn. Und das passt dann auch. Aber wenn du das nicht siehst, dann du malst dir in deinem Kopf alle möglichen Dinge aus. Und wie gesagt, dieser Moment zwischen Ausgleich und dass du schreibst, dass es einen VAR-Check gibt, du hast ja jetzt geguckt und wenn ich mir mein Handy angucke, werde ich es wahrscheinlich auch sehen, dass das nur 1,5 Minuten war. Aber es hat sich für mich echt so unfassbar lange angefühlt. Und ich habe auch gedacht, das ist doch alles nicht zu fassen. Also ich habe da echt geflucht. Gott sei Dank waren wir mit Bekannten unterwegs, die auch sehr, wo er auch sehr extremer Fußballfan ist. Der konnte es gut nachvollziehen, was ich da jetzt durchmachte. Aber das sind wirklich also unfassbare fußballerische Qualen, die man da erleiden muss.
Ja, und vor allen Dingen, ich hatte die komischerweise, ich glaube, ich mach's auch einfach nicht mehr. Mit Ende der regulären Spielzeit geschrieben, wir kontrollieren das jetzt ordentlich und haben wir auch gemacht. Also West Ham hatte ja diese Riesenchance, wo Raya im 1-gegen-1 hält, das war also 78. Minute ungefähr, ein paar Minuten später dann unsere Führung durch Trossard und danach, ich will nicht sagen, dass West Ham am Boden war, aber wir hätten sie einfach im Griff. Also es war in dem Sinne auch nichts mehr in irgendeiner Form, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, sieht jetzt danach aus, als würde West Ham zwingend ein Tor noch schießen. Ich meine, das haben wir in den letzten Spielen ja eh generell gut hingekriegt, dass wir die Nachspielzeiten einigermaßen seriös und solide runterspielen. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und dann gab es halt diesen einen blöden Moment, wo wir einmal, zweimal nicht aufpassen. Und man muss aber fairerweise sagen, West Ham hatte ja vor dem Eckball schon eine gute Chance, die halt Gabriel noch blockt und zur Ecke lenkt, wo Havertz eigentlich aus meiner Sicht geschlafen hat und sich dann entsprechend euphorisch bei Gabriel bedankt. Aber genau die eine Szene kurz vor Schluss, das war ja dann eigentlich aus meiner Sicht die zweite gefährliche Chance von West Ham in der zweiten Halbzeit, nebst diesem 1-gegen-1 von Raya. Da war ja auch nicht viel, ne? Also bei allem, ich sage immer, negativen Gedanken und Geunke im Sinne von Arsenal, glücklicher Sieg und so, mag sein, so wie es am Ende dann gelaufen ist sowieso, aber bis auf den einen Kopf bei den Raya in der ersten Halbzeit hält, dieses 1-gegen-1 und dann die letzte Chance kurz vor Schluss, die dann Gabriel blockt, hatte West Ham auch jetzt keine gefährlichen Aktionen. Und wenn du halt eine Mannschaft wie West Ham in eigenen Stadion über 95 Minuten auf 3 gefährliche Situationen runterbrichst und reduzierst, ist das aus meiner Sicht erstmal grundsätzlich ein Lob und Anerkennung wert. Das ist ein bisschen untergegangen dann durch die Kontroverse am Ende. Aber ich will mich nicht jetzt sozusagen zu rechtfertigen, aber ich finde, meine Nachricht, wir kontrollieren es ordentlich, war gerechtfertigt zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist dann schlichtweg wie so häufig bei Arsenal anders gekommen.
Ja, es sind ja auch manchmal diese Situationen, die dann aus dem Nix entstehen, die vielleicht sowas aus einer entsprechenden Analyse quasi rausbrechen. Also grundsätzlich, wenn man sich die Partie im Recap anguckt, finde ich, kam der Bruch ja eigentlich mit der White-Verletzung. Also von bis dahin haben wir das gut gemacht, bis auf die Tatsache, glaube ich, dass wir einfach nicht in Führung gehen, dass wir unsere Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. War das aber gut gespielt von uns. Und ja, unterm Strich gesehen sind das aber auch Spiele in der Phase der Saison, in der Situation beider Mannschaften. Also man muss sich das ja mal vor Augen führen. Arsenal spielt an dem einen Ende der Tabelle um alles und West Ham am Ende der Tabelle um alles. Dann sind das Partien, die man, glaube ich, nicht so einfach und so leicht halt hervorsagen kann oder die ganz entspannt in irgendeine Richtung so durchlaufen. Also dass es da Dramapotenzial gibt und gab und dass sich da auch Sachen innerhalb der Partie von der Verteilung und Gewichtung verändern können, ist, glaube ich, nichts Unnormales. Sodass auch am Ende die Phase, die wir hatten, wo wir es, da bin ich bei dir, eigentlich ganz gut gemacht haben, dann noch mal einen Dreher kriegen konnte. Das ist halt Mist, wenn du es aus Fanbrille betrachtest, aber wahrscheinlich nichts, was aus einer neutralen Perspektive irgendwie total überraschend ist oder nicht irgendwie vorkommt.
Definitiv. Ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil ich gesehen habe, dass ja Fußball ist heute Abend. Aber es steht noch nur bei den Spurs. Ja, es ist, ich meine, wenn man sich die 90 Minuten dann nochmal mit so ein bisschen Abstand halt anguckt, es war ein typisches Arsenal-Spiel diese Saison einfach. Es hatte alles an Gutem und Schlechten, was uns diese Saison positiv wie negativ auszeichnet. Wir haben gut angefangen, sehr präsentes Spiel, gut hat das funktioniert mit Lewis Skelly im Mittelfeld, Calafiori auf links, hat gut kombiniert mit Trossard, das hat alles gut funktioniert. Ich finde, West Ham war eigentlich nicht da, wir hatten sie total gut im Griff und ich meine, dieses ganze Spiel hat ja Ironie quasi als Überschrift. Ne? Es ist wieder eine Verletzung, die uns zurückwirft von Ben White. Die Ironie ist auch, dass wir am Ende nach einer Standardsituation einen Foul für uns gepfiffen bekommen, obwohl wir nicht so offensichtlich, aber natürlich ähnlich den Torwart beschäftigen und blocken in dieser Saison, aber davon so gut wie keine Sache abgepfiffen wurde. Klammer auf, nichts war so offensichtlich von unseren Dingen wie dieses Foul gestern, Klammer zu. Aber da sind ja einfach wieder so viele Aktionen gewesen. Ne? Und wie gesagt, dann die White-Verletzung und aus meiner Sicht die falsche Entscheidung von Arteta. Also es ist nicht das erste Mal, dass auch er sich in dieser Saison geirrt hat mit der Einwechslung von mit Zubimendi, dann Declan Rice auf die Rechtsverteidigerposition. Auch das hat nicht gut funktioniert, wo man sich halt auch gleich gefragt hat, warum bringst du Mosquera nicht direkt rein? Dann der Wechsel in der Halbzeit, offiziell als Begründung ja mit der Verletzung von Calafiori, wenn man gesehen hat, wie schnell Calafiori beim Jubel war vorm Gästeblock beim 1-0, frage ich mich, welche Verletzung das war. Mit dem Bein oder so hat es definitiv nichts zu tun gehabt. Und dann halt in der zweiten Halbzeit wieder die Einwechslung, die Einwechselspieler, die letztendlich das Spiel entscheiden mit. Insbesondere Ødegaard, der einige zahlreiche gute Pässe gespielt hat und dann auch das 1-0 vorbereitet hat. Und wir es eigentlich im Griff hatten danach und just diesen einen Moment wieder im Spiel halt hatten, wie so häufig auch. Ich erinnere beispielsweise an das Heimspiel gegen die Wolves zu Hause, wo wir dann noch einen Ausgleich kassieren. Ja, es war, glaube ich, all das in der ganzen Saison, was bisher da war, komprimiert in 102 Minuten. Und letztendlich, und das ist aus meiner Sicht gar nicht hoch genug anzuerkennen, wir haben es wieder geschafft, aus so einem Spiel mit einer, ich fand, besseren Leistung, als sie im Nachhinein gemacht wird, weil sich vieles an der zweiten Halbzeit orientiert hat. Aber ich fand die erste Halbzeit für eine Mannschaft, die Dienstagabend und Champions League Halbfinale gespielt hat, war sehr, sehr gut, die ersten 30 Minuten. Und ich würde auch mal behaupten, dass wenn wir ohne Verletzung weitergespielt hätten, hätten wir, glaube ich, auch vor der Halbzeit noch ein Tor gemacht. Aber ich glaube, man kann es nicht hoch genug anerkennen, dass die Mannschaft aus diesen Situationen mit all den widrigen Umständen in irgendeiner Form eine Lösung gefunden hat, dieses Spiel zu gewinnen. Und es ist nebst Verletzungen, nebst vermeintlichen späten Gegentoren, nebst dem Impact der Einwechselspieler auch eben wieder die Person David Raya, die zweimal sensationell hält und dafür sorgt, dass wir nicht in Rückstand geraten und uns die Gelegenheit geben, dann selbst in Führung zu gehen. Und wenn man zurückblickt auf die Saison, ist es im Endeffekt eigentlich, wenn man sagt, wie würdest du Arsenals Saison zusammenfassen, dann könnte man auch einfach sagen, schau dir die 90 Minuten vom Sonntag bei West Ham nochmal an. Da siehst du alles drin, gut wie schlecht, was Arsenal in dieser Saison ausgezeichnet hat.
Ja, es ist im Endeffekt die Achterbahnfahrt der Saison nicht ganz 90 Minuten, 102 gepresst. Ne? Also das kann man wirklich sagen. Das ist ein gewisses Abbild sämtlicher Themen oder Probleme, wie man auch immer man das bezeichnen mag, die wir in der Saison hatten, die wir hier an vielen Stellen immer wieder diskutiert haben. Was du auch gerade schon angesprochen hast, was ich sehr interessant fand, die Thematik mit dem Wechsel von Arteta mit Zubimendi und durchaus fragwürdigen Verschiebung von Declan Rice raus aus dem Mittelfeld. Ich bin bei dir, dass ich finde, dass es absolut eine falsche Entscheidung war, weil es West Ham eigentlich im Endeffekt die Kontrolle oder die Dominanz im Mittelfeld quasi herschenkte. Aber ich finde den Aspekt, dass Arteta, egal wie er es jetzt in der Formulierung und in der Darstellung anbietet, erkannt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Also die Calafiori-Verletzungsgeschichte glaube ich mit keinem Wort. Du hast schon gesagt, also man konnte es ihm nachher absolut gar nicht ansehen und irgendwie ist es für mich auch nicht schlüssig. Ich glaube eher, dass er eingesehen hat, dass er das falsch gemacht hat. Er hatte wahrscheinlich irgendeinen Gedanken, der sich jetzt mir nicht bisher nicht wirklich direkt erschließt. Außer, dass Declan Rice, glaube ich, mal eine Partie diese Saison gespielt hat auf der Position. Ich weiß nicht mehr genau, welches war, aber der war ja, glaube ich, sehr gut.
Ja, wir hatten mal eine, wir hatten Brighton, eine Partie. Nee. Ja, kann sein. Es war auf alle Fälle. Also sagen wir mal so, ich habe mir dann auch gedacht, hat er ja schon mal gemacht. Es wurde, glaube ich, auch im Sky-Kommentar erwähnt. Mich würde gerne die Hintergründe interessieren, warum. Also was hat er sich davon versprochen? Das Einzige kann ja nur sein, dass er irgendwie Mosquera nicht vertraut auf der rechten Seite halt gegen, ich weiß gar nicht, wer ist über links gekommen, Bowen oder so. Aber jedenfalls, West Ham ist ja auch über die rechte Seite so gut wie ungefährlich gewesen. Deswegen.
Ich glaube nicht, dass es eine Vertrauenssache ist, weil er ja Mosquera eigentlich, also weil A, finde ich, Mosquera das Vertrauen noch nie enttäuscht hat. Punkt 1 und Punkt 2, dass er auch schon in sehr, sehr vielen Situationen sie Anfield in ganz frischen Zustand im Endeffekt schon geschenkt hat. Also interessant finde ich einfach so die Tatsache, dass Arteta eigentlich in den letzten Spielen sehr, sehr viel, ich sag mal, irgendwie ad hoc entscheidet, aus dem Bauch heraus entscheidet. Die Sache mit Miles Lewis-Skelly, irgendwas, was keiner erwartet hat, wo ich glaube, dass er sich das einfach auch so vom Gefühl her zurechtgelegt hat, das könnte irgendwie passen. Dann auch die Sache, jetzt den Wechsel zu korrigieren, wo ich auch glaube, dass es ein Arteta alter Spielzeiten wahrscheinlich nicht gemacht hätte, sondern vielleicht eher dazu tendiert hätte, seinen Grundgedanken fortzuführen, um ihn selber quasi zu verifizieren, wenn das irgendwie Sinn macht. Also er hat einfach gemerkt, oh Mist, das geht hier völlig in die falsche Richtung, wie es gefühlt jeder irgendwie gesehen hat und sich hier mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen hat, und hat es dann korrigiert, und zwar in der meines Erachtens vernünftigsten, schnellsten Variante in der Halbzeit. Ne? Wie man es jetzt formuliert, sei mal dahingestellt, dass er so wie Mendy auch nachher wieder runternehmen musste und die natürlich nicht direkt in der Halbzeit schon wieder runternehmen musste, kann ich auch verstehen, weil er ein Spieler ist, der so unfassbar viele Minuten abgerissen hat und glaube ich momentan einfach mit der Belastungsgrenze irgendwie wie kämpft in gewissem Maße, dass er nachher erst in der, was war das, 70., 75. zu tun, war dann meines Erachtens, glaube ich, ein guter Zeitraum, das zu machen. Aber das fand ich eine interessante Entwicklung einfach, was jetzt so die Personalie Arteta angeht und so wie er coacht. Das ist schon etwas, was ich so seit 2-3 Wochen, so seit dem Champions League Halbfinal-Hinspiel, Fulham, all dieses irgendwo so ein bisschen gezeigt hat. Und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Also der einzige Grund, der mir einfallen würde, warum er Rice auf die rechte Seite geschoben hat, ist, dass er meist Lewis Skelly im Mittelfeld behalten wollte. Aus guten Gründen, weil ich finde, Lewis Skelly hat es gut gemacht in den ersten 30, 35 Minuten, und die Dynamik wollte er wahrscheinlich da haben, und vielleicht hat er ein bisschen so wie Mandy mehr zugetraut, diese Physis von West Ham da entgegenzutreten. Aber aus meiner Sicht ist Subimendi gerade nicht in Form und auch nicht fit, und kommt auch, glaube ich, mit dem kommt gerade mit dem Tempo nicht so richtig mit. Der Hintergrund ist aber, glaube ich, er wollte Lewis Skelly im Mittelfeld behalten, und dann, ja, Subimendi kannst du nicht auf rechts bringen. Rice wahrscheinlich schon. Was er auch hätte machen können, ist, hätte er die ganze Innenverteidigung einfach um eins nach rechts verschoben. Saliba auf rechts, dann Gabriel und Calafiori links und in Capia vielleicht gebracht bringen können. Aber ja, weiß nicht, bei in Capia scheint mir auch irgendwas zu sein. Hat jetzt zwei Spiele hintereinander nicht gespielt. Weiß ich nicht, ob man da auch ein bisschen, war ja auch länger verletzt zwischendurch, mal guckt, dass man das irgendwie nicht aufbrechen lässt. Also wir wissen es nicht. Grundsätzlich hat man es dann aber relativ schnell gesehen, dass es nicht funktioniert hat, und ja, die eigentliche oder sozusagen die einzige Entscheidung, die dann eigentlich ja möglich war, war Lewis Skelly eben auf die Linksverteidigerposition zu nehmen. Und sagen wir mal so, welche Argumentation ist nicht überzeugender als eine Verletzung von Calafiori? Also die Karte kannst du immer spielen, und keiner würde sagen, ja, wird schon sein. Dafür war aber Calafiori aus meiner Sicht zu schnell beim Feiern.
Ja, er hat so ein bisschen das Argument konterkariert mit seiner Physis. Wie gesagt, er wird sicherlich einen Grundgedanken gehabt haben. Nur er musste ihn definitiv korrigieren, und ich finde, das ist gut, dass er den Mut bewiesen hat, jetzt auch aus der Perspektive einmal betrachtet, in gewisser Weise irgendwie sich den Fehler einzugestehen und den Fehler schnellstmöglich zu korrigieren. Ich glaube, das war
auf alle Fälle war aber auch schon gravierend. Ne? Also im Endeffekt hat er so ein ganzes Spiel vorübergehend kaputt gemacht. Ne? Also es war jetzt klar nur ein Wechsel, aber er hat natürlich die ganze Struktur, die Dynamik der ersten Halbzeit völlig in die Gegenrichtung verkehrt. Deswegen war schon gravierender, vielleicht auch so nicht absehbar. Also dass das in dem Sinne sich dann so negativ auswirkt, war vielleicht nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite, klar, ich meine, es ist schwierig halt, ne? Du willst ja auch gucken, dass die Mannschaft eingespielt bleibt. Das hast du mit dem Lewis Skelly jemanden im Mittelfeld, der die 30, 35 Minuten einfach gut gespielt hat. Irgendjemand musst du halt immer rausziehen oder woanders hinschieben, wenn du kurzfristig eine Verletzung kriegst. Es sei denn, du wechselst halt 1:1 mit Mosquera halt. Deswegen, ja, ich weiß es nicht. Also wäre die naheliegende Variante gewesen, einfach Mosquera für White zu bringen. Aber vielleicht war es in gewisser Weise nicht, oder vielleicht wollte er das auch nicht, weil er gedacht hat, okay, gut, ich Verteidiger kann ich immer noch mal bringen und vielleicht brauche ich ihn gegebenenfalls noch. Ja, die Auswirkungen waren schon recht gravierend. Ich glaube auch, das hat uns relativ viel kaputt gemacht, weil wir auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr lange gebraucht haben, um wieder in so eine Struktur einzufinden. Klar, es war dann irgendwie besser und wir waren im Mittelfeld wieder ein Ticken präsenter und sind nicht so schnell überlaufen worden, aber es hat auch schon lange gedauert, bis wir überhaupt mal wieder gefährlich vorm Tor waren. Also es hat sehr viel Wind aus den Segeln genommen und bezeichnenderweise waren es dann halt wieder die Einwechselspieler, die letztendlich ein bisschen für neue Struktur gesorgt haben. Havertz war jetzt nicht so mega auffällig, aber hat aus meiner Sicht sehr, sehr gut einfach es geschafft, auch die Vierer-, Fünfer-Kette, also eigentlich war es eine Dreierkette, aber dann meistens ja fünf bei West Ham, so ein bisschen auseinanderzuziehen, so wieder. Havertz Präsenz war einfach gut dahingehend, dass wir es geschafft haben, Räume zu bekommen, ne? Also, so wie das Tor gefallen ist, wo Ødegaard halt im 16er steht, da hat er halt das erste Mal seit langer Zeit auch Platz gehabt, den Trossard zu finden. Das hat halt einfach Havertz sehr viel besser geschafft als Gyökeres, halt diese Räume so ein bisschen zu provozieren. Einfach allein durch seine Präsenz, durch seine Laufwege. Das war ganz gut. Was wir noch gar nicht besprochen haben, war ja auch so ein, ja, ich will nicht, wahrscheinlich muss man es doch als Totalausfall bezeichnen, aber Saka war entweder nicht fit oder war angeschlagen in irgendeiner Form, aber war definitiv aus meiner Sicht eine seiner schlechtesten Leistungen, die ich von ihm im Arsenal-Shirt gesehen habe. Auch da ist mit der Einwechslung von Madueke ja einfach eine Dynamik nochmal über die rechte Seite gekommen, die dann auch sehr schnell gezeigt hat, dass West Ham zu Recht auch da unten steht, weil anfällig. Also das ist in dem Sinne ja wirklich ja ungünstig gewesen, dass wir zum einen aus der Anfälligkeit der Hammers bei Standards nichts gemacht haben und wir haben es nicht geschafft, mit Dynamik über die Außen mal zur Grundlinie zu gehen, bis auf ein, zwei Aktionen. Aber dann eben erst, als Saka raus war und Madueke gespielt hat, Havertz da war und Ødegaard. Und die drei haben es letztendlich mehr oder weniger aktiv und direkt auf die richtige Straße gebracht. Aber ja, sagen wir mal so, Saka hat wenig Werbung für sich gemacht. Jetzt, ich denke, brauchen wir wieder eine Pause. Vielleicht war es zu viel Spielzeit schon wieder nach seiner Rückkehr. Ich meine, Manuike ist in gewisser Weise auch kein Stern, der gerade leuchtet, aber allein, dass er zumindest mal versucht hat, zur Grundlinie mit Tempo zu gehen, hat schon zumindest gezeigt, dass West Ham auf der Seite halt anfällig ist. Ja, und Ødegaards Pässe haben wir halt vermisst, einfach dadurch, dass West Ham doch sehr tief stand und wir haben in den letzten Episoden häufiger darüber gesprochen, wir brauchen ihn dann halt gegen diesen tiefstehenden Block.
Ja gut, Saka, da gebe ich recht, das war jetzt wirklich keine Glanzleistung. Gut, letzten Dienstag war er Man of the Match im Endeffekt. Und ja, der Spieler, der Partie mit seinem Siegtreffer gegen Atletico, aber du kannst es halt in so einer Phase nach Rückkehr von einer Verletzung, glaube ich, vielleicht auch nicht immer in jedem Spiel abrufen. Das ist natürlich auch schwer. Da musst du dann auch als Trainer eben auf deine Bank bauen können. Und das hat gestern gut gezündet. Ist natürlich auch brutal, wenn du einen Martin Ødegaard dann bringen kannst mit seiner Qualität, mit seiner Kontrolle, mit der Möglichkeit, dass das Spiel irgendwo zu beruhigen, aber nicht im Sinne von zu verlangsamen oder langweilig zu machen, sondern den Überblick dadurch zu behalten. Und welchen Spieler möchtest du mehr in so einer Situation beim Abschluss haben, in diesen engen Szenen, als Leandro Trossard mit seiner, ja, diesen Finden, mit diesen kleinen Haken, die er schlagen kann. Ich habe da so viel zurückgedacht an den Sommer, als die Situation oder Diskussion da war, ob er gehen sollte, wo es dann diese Verlängerung oder beziehungsweise nicht die Verlängerung, aber diese Pay Rise gab für ihn als eine gewisse Anerkennungsthematik. Und da gab es auch viele kritische Stimmen. Und man muss auch sagen, er hat eine Zeit lang echt gut performt. Dann war eine Zeit lang wirklich echt unfassbar Ebbe. Also da war wirklich nichts Großartiges, was man da hätte zu seinen Gunsten anbringen können. Aber dann ist er ja auf einmal in diesen super entscheidenden Momenten.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er jetzt ohne Tor hatte, aber es waren, glaube ich, schon so 20 oder so.
Es war eine super lange Zeit, ja. Es war so der quasi fast meines Erachtens der ganze Saison-Mittelblock, ne? Aber jetzt in den ganz entscheidenden Situationen, jetzt im Champions League-Bereich, in den Halbfinalspielen, jetzt die Spiele dann der Liga, da ist er auf einmal wieder im unfassbaren Fokus drin, sei es in assist-technischer Weise oder halt jetzt mit dem Abschluss, wo ich sage, boah, das ist bärenstark gewesen. Und wenn am Ende die Meisterschaft bei rumspringen sollte, dann ist das eine Situation und dann ist das ein Tor, was, glaube ich, eines ist, wo man sich sehr, sehr lange dran erinnern wird und wo man immer sehr mit guten Gedanken drüber spricht. Ähnliche Tore wie, weiß ich nicht, ein Wiltor damals
gegen United
oder wer war es nochmal an der Lane? Was Ori? Nee. Aber wie auch immer.
War Ori, oder?
Ja, war, aber ich hatte irgendwie noch jemand anders im Kopf. Aber das sind so Momente, da habe ich gestern noch lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, okay.
Oder Enfield 89.
Ja, es gibt so Momente, die bleiben halt irgendwie kleben im Gedächtnis zu solchen Spielzeiten. Und das ist definitiv schon mal einer, egal wie es ausgeht, aber das im Kontext auch der Diskussion, des Sommers quasi hinsichtlich seiner Personalie ist schon irgendwie eine interessante Doppelung der Thematik halt an beiden Enden der Spielzeiten. Aber unterm Strich gesehen war es ein sehr, sehr guter Abschluss, auch wenn der Schuss, glaube ich, ein bisschen abgefälscht wird.
Und eigentlich da nur, glaube ich, dadurch auch reingeht, ne? Also.
Aber die Schusshaltung war gut diese Fähigkeit zu sagen, ich schließe jetzt in der Situation einfach ab. Das fand ich ähnlich wie gegen Madrid, wo er den Abschluss sucht, den Saka dann verwertet. Das sind diese Situationen, wo er wirklich seine absoluten Stärken hat. Und was ein Moment, definitiv, neben dem von David Raya.
Ja, ja, und nur kurz noch zu Ødegaard. Ich glaube, es gibt halt wenige Spieler, die innerhalb von 20 Minuten ihr ganzes Repertoire einmal zeigen. Also allein Steilpässe auf Madueke, dann auf engstem Raum zwei, drei Spieler ausgetanzt. Einfach die Mitspieler gut initiiert, gut gefunden einfach. Und ohne ihn, jetzt nichts gegen Eze, das war eine okaye Leistung, aber es ist halt nochmal, Ødegaard hebt einfach nochmal alles ein Level nach oben. Und Eze ist, glaube ich, ein guter Spieler für die taktische Vorgehensweise, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, wenn wir auch Raum zum Kontern haben oder überhaupt das Spiel ein Ticken offener ist. Gegen Mannschaften, die tief hinten drin stehen, brauchst du Ødegaard zwingend mit seinen kreativen Momenten auch. Hat gut funktioniert, ist so ein bisschen für ihn noch, glaube ich, ganz gut, weil die Saison war ja einfach auch richtig Mist mit den vielen Verletzungen und Abwesenheiten, dass er jetzt irgendwie gegen Ende der Saison nochmal seinen Stempel auch in solchen Spielen draufsetzen kann, ist, glaube ich, ganz gut für ihn. Genau, David Raya hast du angesprochen, 18:0. Ich weiß gar nicht, in unserer Vorschau-Episode im August, was du als Anzahl der zu Null Spiele, musste ich nochmal nachhören, gesagt hast, aber es war irgendwie in dem Bereich. Das ist die,
habt ihr alle über mich gelacht, wenn ich das ganz kurz nochmal eben einstreuen
darf. Ja, zu Recht. Es ist jetzt die Hälfte der Spiele, 18 von 36 und zum dritten Mal hintereinander Spieler bzw. Torhüter der Saison mit, wie heißt es so schön, Golden Glove.
Ja, Wahnsinn. Also die Situation, die er dann, ich meine, er steht ja im Endeffekt zweimal im Fokus. Einmal mit der Thematik, mit dem Foul. Und dann vor unserem 1-0 mit der Parade in dem 1 gegen 1, wo du denkst, das Ding muss einfach in der Hütte sein. Also wenn du das siehst, dann stockt er in dem Moment immer so ein bisschen die Zeit. Ne? Das ist ja so ähnlich wie, wenn jemand alleine aufs Tor zuläuft und du gehst in deinem Kopf schon 50.000 Szenarien durch, wie das Ganze sein könnte, aber unterm Strich ist das Ergebnis immer das Gleiche, der Ball geht ins Tor. Und dann passiert es nicht. Und du fragst dich, wie ist das jetzt passiert? Also ist das jetzt einfach nur die unfassbar gute Torwartleistung oder ist es einfach der unfassbar schlechte Abschluss? In den meisten Fällen ist es mal irgendwie immer eine Kombination aus beiden Dingen. Aber ich muss sagen, ich fand das gut. Er hat also einfach dieses Torwartspiel im 1 gegen 1 einfach perfekt dargestellt. Ne? Er ist lange stehen geblieben. Er hat die Fläche verbreitert und hat dem Schützen im Endeffekt noch nicht irgendwas hundertprozentig angeboten. Obwohl ich immer noch denke, man hätte ihn einfach ins lange Eck einfacher positionieren können. Aber das wird in der Entscheidung des Schützen für immer bleiben, wieso er das nicht getan hat. Aber das war einfach ein Weltklasse-Torwartspiel von David Raya, was mich immer wieder zu der Erkenntnis führt, wie gut muss Spaniens Nummer 1 eigentlich sein. Wenn es nicht David Raya ist, und das ist er ja nicht, er ist ja nur die Nummer 2. Das heißt.
Ich glaube, es ist bei der spanischen Nationalmannschaft nicht ganz so relevant, wer da im Tor steht, aber ja, man wundert sich.
Ja, also absolut auch wieder ein Golden Glove Sieger, Hammerleistung, muss man wirklich sagen. Du hast. Oder wir haben oftmals darüber gesprochen, dass die Torwartposition auch eine Position ist, die einer Mannschaft über eine Saison eine gewisse Anzahl von Punkten verschafft. Und ich glaube, das ist ein absolut perfektes Beispiel dafür, wie das aussehen kann. Ne? Und David Raya hat das nicht nur einmal getan in dieser Spielzeit, sondern mehrfach. Sodass, wenn Ich weiß nicht, also ob das so populär ist, aber er eigentlich für mich ein Kandidat für Spieler der Saison wäre, also vereinsintern meine ich jetzt. Torhüter sind nicht immer die beliebtesten Spieler, die sowas irgendwie gewinnen, aber wenn man es mal objektiv betrachtet, ist er definitiv einer, der da in die engere Auswahl muss. Und das sind so Situationen, wo, glaube ich, auch der Abwehrverbund, der diese Souveränität ansonsten in sich ja auch hat, einfach sagt, okay, in manchen Situationen kann ich mich auch noch darauf verlassen, dass hinten ein Keeper drin steht, der auch mal einen rausholt, wenn ich irgendwas irgendwie verbocke. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige zusammenhängende Verlässlichkeit eines solchen erfolgreichen Abwehrverbundes, dass du nicht dann zwingend darauf setzt, aber dass du einfach weißt, okay, wir haben hier an beiden Enden eben Spieler, die da auch nochmal eingreifen können, um das rauszuholen. Und ja, Hut ab, was eine Aktion.
Ich wüsste keinen anderen Spieler als Spieler der Saison. Also es passiert jetzt noch was Außergewöhnliches.
Ja, Declan Rice, ne?
Vielleicht, ja, aber ja, also die beiden maximal. Allein schon aufgrund der schieren Präsenz und Anzahl der Spiele, die sie gespielt haben, weil sie, glaube ich, auch zwei der wenigen Spieler sind, die nicht gravierender verletzt waren in der Saison. Von daher per se schon mal das Anrecht darauf, dass sie fit geblieben sind, ist schon mal ein Preis an sich wert. Wir hatten es am letzten Montag in der Episode noch kurz, zumindest kurz thematisiert, dass City gegen Everton spielt. Auch dieses Spiel hat dann ja eine sehr, sehr komische Wendung wieder genommen in beide Richtungen. Fakt ist aber, City hat da Punkte liegen gelassen. Wir sind jetzt 5 Punkte vor der Mannschaft von Pep Guardiola. Die haben noch ein Spiel nachzuholen. Das ist jetzt am Mittwochabend um 21 Uhr. Kann man bei Sky Live sehen gegen Crystal Palace. Ich nehme da an, dass es relativ easy going sein wird, sodass, wie wir da bei einer alten These sind, City wird Punkte lassen gegen Bournemouth, die noch um die direkte Champions-League-Qualifikation übrigens spielen. Also auch ein sehr, sehr interessantes Spiel dann am Dienstag in einer Woche. Bleibt aber die Frage zu klären, sind wir durch mit dem Titel? Oder wie viel fehlt noch?
Ja, du hast es ja gerade gesagt im Endeffekt. Wenn wir Burnley schlagen, also bei City gegen Palace gehe ich auch davon aus, dass City das gewinnen wird. Wir Burnley schlagen, am Wochenende spielen sie dann ja das FA Cup Finale gegen Chelsea und dann haben sie danach an dem Dienstag drauf das Spiel bei Bournemouth.
Genau. Die dann am Wochenende davor natürlich sogar frei haben, ne? Also ja, in dem Sinne gut pausieren
können. Das ist ein schwerer Gang. Also
ich habe gesagt, die beiden Spiele sind es, unser Spiel bei West Ham und Citys Spiel.
Ja, das kann alles gut sein. Dass wir
natürlich gegen Burnley gewinnen müssen, ist klar.
Ne? Ja, also, gut, aber das musst du schaffen, sonst brauchst du nicht über die Meisterschaft zu diskutieren. Das
hat Aston Villa auch gesagt für die direkte Champions-League-Qualifikation am Wochenende.
Ist richtig, aber gibt halt keine Ausrede. Ne? Ich bleib dabei, unsere eigenen Hausaufgaben machen, dann ist der Rest völlig egal. Wenn das dann natürlich dadurch passen würde, dass Bournemouth mindestens ein Unentschieden holt, wäre das natürlich ein Traum.
Ja, würde zumindest den Druck vom letzten Spieltag nehmen. Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt zwingend haben muss am letzten Spieltag. Wir spielen ja bei Crystal Palace, die dann Conference League Finale in der Woche drauf haben, am Mittwoch. Glaube ich, oder Dienst, nee, Mittwoch ist es. Also die werden sicherlich auch irgendwie dann den Fokus woanders legen, aber trotzdem, also ich muss das jetzt nicht am letzten Spieltag haben.
Da kommen auch ganz andere Themen halt zu. Klar wäre Palace da mit einer geschwächten Mannschaft unterwegs. Das kann immer nur ein Vorteil sein, klar. Aber du hast natürlich auch mentalen Druck. Das muss haben möchte das keiner, aber man muss es erstmal so nehmen, als ob es dann so ist, und ob es dann so kommt, wird man dann halt sehen, wenn die Spiele bis dahin gespielt sind. Und ich finde, wir haben, wie Arteta es gestern schon gesagt hat, in der vergangenen Woche echt eine Menge reingeworfen und sind an vielen Stellen dafür belohnt worden, und das trifft eigentlich ganz gut. Also Der Fight in der Mannschaft ist da und der wird auch weiter da sein. Und du kannst darauf setzen, dass nächste Woche Montag das Stadion wieder brennen wird. Und dass die Leute es einfach wollen, die Leute es einfach selber pushen wollen und den Druck auf City geben wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Definitiv. Ich glaube, die Konstellation der Spiele spricht auch schon für uns. Ne? Also wir haben mit Burnley eine Mannschaft, für die es eigentlich um gar nichts mehr geht, außer halt so ein bisschen die Ehre. Und alles drumherum, was City angeht und Bournemouth, ja, wir haben jetzt am Freitag ist es direkt oder Liverpool-Aston Villa. Wer da gewinnt, ist direkt für die Champions League qualifiziert. Sollte Villa verlieren, ja, können sie halt von Bournemouth noch, oder Liverpool können sie halt von Bournemouth noch eingeholt werden. Und Villa muss halt neben Liverpool noch gegen City spielen am letzten Spieltag. Dazwischen haben die Europa League Finale. Deswegen, das ist auch so ein Punkt, der mich darauf, der so ein bisschen in die Richtung geht, dass ich sage, okay, gut, wir können von Villa nach dem Europa League Finale, egal in welche Richtung es geht, vielleicht nicht so viel verlangen, aber es könnte unter Umständen auch sein, dass die wenn sie das verlieren, ja nicht direkt für die Champions League qualifiziert sind und dann noch über die Liga da reinkommen. Aber also letzter Spieltag, nee, lieber nicht. Deswegen mein Film sieht so aus, dass wir Burnley schlagen und City gegen Bournemouth nicht über einen Unentschieden hinauskommt. Aber das ist sehr viel Malerei. Aber nur zur Info, am kommenden Samstag ist FA Cup Finale City gegen Chelsea. Christian hat das schon gesagt. Deswegen sind alle Spiele am Sonntag oder Dienstag, bis auf Villa ist am Freitagabend gegen Liverpool im direkten Duell um die direkte Champions League Qualifikation. Und wir dann am Montagabend zu einer einigermaßen guten Zeit um 21 Uhr, finde ich angenehmer als so ein Nachmittagsspiel, da ist dann doch zu viel Familie drumherum, ne? Spaßbad etc. und solche Sachen. Hat um 21 Uhr ja zu.
Aber knapp.
Heißt auch, dass wir ja eine ganze Woche jetzt vor uns haben, wo hoffentlich wenig News rauskommen, was sicherlich noch in irgendeiner Form thematisiert werden wird, ist das Ausmaß der Ben White-Verletzung. Ich habe jetzt noch nichts gelesen, so wie sein Gesichtsausdruck war, sieht es aber nicht wirklich gut aus. Und aus meiner Sicht jetzt für den Meisterschaftskampf in gewisser Weise vielleicht zweitrangig, weil wir es da irgendwie kompensiert kriegen könnten. Aber in dem Champions League-Finale wäre es schon ein relativ herber Verlust, auch vor dem Hintergrund, dass es nicht so richtig aussieht, dass Timber nochmal irgendwie rankommt in dieser Saison. Aber das wird man dann besprechen, wenn es soweit ist. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten, was die Uhren geht. Champions League-Finale haben wir jetzt gar nicht mehr groß thematisiert, aber rund ums Finale werden wir noch genug Zeit haben, alles zu besprechen. Aber das ist natürlich der Sonntag, vielleicht auch nochmal, um mit einer positiven Note abzuschließen. Wenn man auch gesehen hat, wie die Spiele und Ergebnisse in den anderen Top-Ligen Europas waren von Mannschaften, die unter der Woche international dabei waren, hat das halt gezeigt, wie schwierig das ist, emotional, mental, egal ob du jetzt gewonnen oder verloren hast, dann in diesen Liga-Alltag wieder einzugehen, wenn du ein Halbfinale gespielt hast. Und dass wir nach einem Halbfinale Hin- und Rückspiel jeweils mit Siegen rausgegangen sind aus den Partien in der Liga, ist, glaube ich, nicht hoch genug anzuerkennen, weil da sind viele Mannschaften auch in den letzten Spielzeiten immer wieder gestolpert, die das nicht geschafft haben, uns eingeschlossen.
Ja, das ist der Rhythmus ist insbesondere in der Phase der Saison brutal. Aber das Champions League Finale, also ich gebe dir recht, wir haben noch Zeit, das vor dem tatsächlichen Termin dann ausdrücklich zu beleuchten, zu analysieren und ähnliches. Aber das war schon ein besonderer Abend letzte Woche, das muss man wirklich sagen. Das hat man gemerkt in der Atmosphäre, die das Stadion hatte, die Mannschaft mitgetragen hat. Das war klasse. Und das ist so ein bisschen surreal, dass das in der Phase in der Liga, in der wir uns auch befinden, das im Endeffekt so mitschwimmt, obwohl es sowas unfassbar Gutes ist. Das muss aber nicht negativ sein. Das zeigt einfach nur, dass wir eine Mannschaft momentan wieder sind, die einfach auf all diesen Fronten halt vorne mitkämpft und überall mit dabei ist und gallig auf jeden Titel ist. Und da hast du in manchen Momenten keine Zeit nachzudenken, sondern musst dich direkt in das nächste Abenteuer in Anführungsstrichen stürzen. Und das sind dann die nächsten 90 Minuten, die total entscheidend sind. Aber ich finde, ich finde, es ist wichtig, dass das trotzdem super präsent ist, dass wir das geschafft haben, dass wir am 30. Mai die Option haben, das zweite Endspiel unserer Vereinsgeschichte in der Champions League zu spielen und die Möglichkeit haben, diesen Titel in unser Titelkabinett irgendwie hinzuzufügen. Das wäre schon unfassbar. Dennoch bleibe ich weiterhin bei dem, was ich auch schon die Saison über gesagt habe, dass die Premier League der absolute Fokus ist und dass unser Hauptziel ist, diese Liga zu gewinnen wieder. Und alles, was danach kommt, das ist ein Bonus, den wir voll genießen, den wir total mitnehmen. Das sollten wir dann so betrachten und ich glaube dann eins nach dem anderen für uns abarbeiten und mitnehmen und dann schauen wir am Ende, wo wir stehen.
Das werden wir tun. Ein Schritt näher sind wir zumindest am Premier League Titel. Einen weiteren großen müssen wir noch gehen, so oder so, am Montag gegen Burnley. Wir werden das natürlich dann im Nachgang ausführlich auch im Podcast besprechen und werden uns in den nächsten Tagen sicherlich auf den Social-Media-Kanälen und in der Hangouts-Gruppe nochmal auch melden mit ein paar Updates. Und ansonsten würde ich sagen, können wir jetzt ein paar Tage mal durchschnaufen, die Spieler hoffentlich auch und den allerletzten finalen Push dann am Montag angehen und mal gucken, wie die Situation in der Tabelle bis dahin ist. Wie gesagt, City am Mittwochabend mit ihrem Nachholspiel gegen Palace. Ich denke, wir können das aber auch ignorieren, beziehungsweise sollten da nicht zu hohe Erwartungen haben. Gut, Episode 340 vom German Gunners Podcast. Können wir damit eigentlich abschließen, Christian? Es sei denn, du hast noch besondere Schlussworte, irgendeinen Gedanken?
Im Spaßbad immer abwarten, bis die Rutsche leer ist.
Grundsätzlich. Es geht doch generell fürs Leben, oder?
In gewisser Weise ja.
Ja, alles klar. Dann schließen wir diese Episode. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns dann auf die Episode in der nächsten Woche und gönnen uns ein paar Tage Ruhe mal und dann wird es ja nicht nur in der Premier League, sondern auch in den anderen europäischen Ligen ein hoffentlich buntes und spannendes Wochenende und wir schließen es dann am Montag ab. Kommt gerne in die Hangouts-Gruppe zum Mitdiskutieren, würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns im Podcast wieder. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.